Ja, damals vor den Toren Jerusalems standen tatsächlich drei Kreuze. Und die Hauptbotschaft geht natürlich von dem Kreuz in der Mitte auch für uns heute. Aber die anderen beiden Kreuze haben auch eine Botschaft für uns und darüber möchte ich gerne mit euch nachdenken. In der Mitte hängt Jesus Christus und rechts und links zwei Verbrecher. Sie hängen dort, weil damals für ihr Kapitalverbrechen eben die Todesstrafe galt. Und wir fragen uns, warum hängt der Mann in der Mitte dort? Und ich möchte jetzt zunächst mit euch noch ein bisschen darüber nachdenken, den letzten Weg des Herrn Jesus an das Kreuz, einen kurzen Blick in seine große Leidensgeschichte. Ich möchte anfangen am grünen Donnerstagabend im Johannesevangelium Kapitel 18. Der Jesus Christus hatte 12 enge Freunde. Einer von diesen 12 war ein Verräter, Judas Iskariot. Dieser Judas hat übrigens auch eine Botschaft für uns. Wenn man die anderen 11 gefragt hätte, was denkt ihr über Judas? Sie hätten alle gesagt, der gehört zu uns. Sie haben ihm sogar die Kollektenkasse übertragen. Und doch war er nicht echt. Ich habe oft Angst um Leute, die regelmäßig in Gemeinden gehen. Das ist eine gute Sache, aber doch nicht echt sind. Die keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, nicht um Vergebung ihrer Sünden wissen und meinen, sie würden doch dazugehören. Und wenn man die anderen fragen würde, natürlich gehört er oder sie dazu. Aber die Frage ist, ganz am Anfang heute Morgen schon einmal, gehörst du wirklich dazu? Bist du echt? Bist du ein Herzenschrist oder nur dem Namen nach ein Christ? Letztes Jahr hatte ich eine Evangelisation in einer großen Gemeinde und da kam ein 10-jähriger Junge nachher zu mir und sagte, Thomas, ich möchte jetzt Herzenschrist werden. Der hat die Botschaft verstanden, der wusste, so wie ich lebe zu Hause, selbst in einem christlichen Elternhaus, es reicht nicht, um Herzenschrist zu sein. Er hat sein Leben Jesus übergeben, sein Vater war dabei, wunderbare Sache. Deswegen noch einmal die Frage, bist du echt? Anderen kannst du etwas vorspielen, natürlich. Wir können nur einander vor die Stirn schauen, aber der Herr Jesus schaut in das Herz. Dieser Judas hat dann seinen Meister verraten für 30 Geldstücke. Er wusste, dass die obersten Juden Jesus gefangen nehmen und töten wollten und er versprach ihnen die Gelegenheit zu verschaffen. Und jetzt war Gründonnerstagabend gekommen und er wusste, dieser Judas, der Jesus ist, mit seinen anderen 11 Jüngern in einem Garten, um dort zu beten, wo er oft zugegen war, um zu beten. Und er sagt ihnen, ihr könnt heute Abend Jesus gefangen nehmen. Und damit ihr ihn ja nicht verpasst, werde ich ihn noch küssen. Und er bekommt eine ganze Schar, das sind etwa 600 Soldaten mit, um Jesus gefangen zu nehmen. Der Jesus ist mit den anderen 11 in diesem Garten. Er betet so heftig, weil er weiß, am nächsten Tag, am Freitag, Karfreitag, wird er sterben, sein Leben geben als Lösegeld für alle Menschen. Das liegt auf seiner Seele. Und er betet so heftig, dass sein Schweiß wie große Blutstropfen wird. Und dann steht er vom Gebet auf, und jetzt lese ich Johannes 18, Vers 4. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus aus diesem Garten. Die anderen 11 hinter ihm her. Und Judas Iskariot kommt aus dem Kitron-Tal zu dem Garten Gethsemane mit 600 Soldaten im Schlepptau. Und dann treffen die beiden jetzt aufeinander. Jesus sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus den Nazaräer. Jesus spricht zu ihnen, ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als Jesus nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. auf einen einzigen Satz, dass er der sei, den sie suchten, fallen 600 Soldaten plus Judas wie tot zu Boden. Sie liegen dort. Und ich würde Jesus fragen, Jesus, warum rennst du nicht weg? Du weißt doch, du wirst jetzt gefangen genommen. Sie liegen doch auf dem Boden, du könntest doch Reis ausnehmen. Und dann würde der Jesus zu mir sagen, Thomas, ich liebe dich. Ich will deswegen nicht weglaufen, weil ich für dich morgen mein Leben geben will. Weil ich für dich sterben will. Eine andere Bibelstelle sagt, er könnte mehr als 12 Legionen Engel rufen. Das sind mehr als 72.000 Engel. Wir haben gar keine Ahnung, was Engel für gewaltige Wesen sind, die Kraft haben. Wir machen das mit den Enkelkindern, ja, Englein, Englein, flieg. Das hat mit dem Engel wirklich gar nichts zu tun. Ich stelle mir das manchmal so vor, die Engel, die sehen ihr Schöpfer hier unten, diesen ringenden Kampf. Ein Engel kommt ja zu Gott sogar noch und stärkt ihn. Und sie warten nur darauf, dass ihr Schöpfer sagt, greift ein. Und der Ruf kommt nicht. Er ruft nicht seine Engel, um diese 600 Soldaten da Platz zu machen. Und die Antwort ist die gleiche wie eben. Weil er mich und dich liebt, weil er für mich und dich sterben will. Dann sagt er noch einmal zu diesen Soldaten, die am Boden liegen, wen sucht ihr? Und er gibt ihnen die Kraft aufzustehen. Und dann sagen sie wieder, Jesus von Nazareth. Dann tritt er für seine anderen 11 Jünger ein und sagt, wenn ihr mich sucht, lasst diese 11 gehen. Und dann müssen die 600 Soldaten die 11 Jünger gehen lassen. Die haben keine Gewalt, sie gefangen zu nehmen. Einer seiner Jünger, Petrus, hat ein Schwert dabei und der haut drein und schlägt einem Soldaten das Ohr ab. Glaubt ihr, der wollte das Ohr treffen? Der wollte den Kopf treffen. Und ich stelle mir vor, dass der Jesus Christus das Schwert so gelenkt hat, dass nur das Ohr abfiel. Und dann bückt sich der Jesus, hebt das Ohr auf und heftet es dem Soldaten wieder an seinen ursprünglichen Platz. Er heilt ihn. Und dann lässt er diese Hände, die gerade noch dieses Wunder getan haben, binden. Da singt ein Liederdichter, sie banden Jesu Hände aus Hass und blinder Wut. Es waren raue Männer, die hier gehandelt haben, keine kleinen Kinder. Und sie führen ihn dann, den Herrn Jesus, weg zu Annas, dem hohen Priester, und dort zu Kajaphas. Und da berichtet das Matthäus-Evangelium, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird der Jesus verhört, ungesetzlich, hätte kein Verhör in der Nacht stattfinden dürfen, aber darum scheren sie sich überhaupt nicht. Hauptsache, sie haben jetzt Jesus vor sich, den sie anklagen können. Und die Bibel berichtet dann, dass sie falsches Zeugnis suchen. Da werden also Zeugen aufgeboten, deren Zeugnis nicht übereinstimmt. Matthäus 26. Ab Vers 59. Was hätte denn der Richter tun müssen? Was hätte der hohe Priester tun müssen, wenn die Zeugen nicht übereinstimmen Aussagen? Nun, er hätte den Angeklagten freilassen müssen. Wenn du heute vor Gericht gestellt wirst und Zeugen kommen und die stimmen nicht überein, ja, dann muss der Richter freilassen. Das war damals auch schon so. Aber er tut es nicht, weil er selbst voller Hass ist. Weil er Jesus umbringen lassen will. Er wird angeklagt, der Jesus Christus, mit vielen Anklagen. Und dann sagt die Bibel, Jesus aber schwieg. Er verteidigt sich nicht. Wir denken noch einmal, es ist der Mann, der durch ein einziges Wort 600 Soldaten zu Boden warf und jetzt angeklagt wird, und weiß, dass die Anklagen alle in nichts zerfallen würden, wenn er den Mund auftäte. Und er tut es nicht. Er schweigt. Dann wird er unter Eid gestellt. Und jetzt muss er aussagen. Er bekommt die Frage gestellt, ob er der Sohn Gottes sei. Und er weiß genau, wenn ich da Ja sage, kostet es mich den Kopf. Und er sagt, ja, ich bin der Sohn Gottes. Dann spucken sie ihm ins Angesicht. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon einmal angespuckt wurde mit zusammengebundenen Händen. Als Mann, ja, nicht als Kind. Kinder machen das ja auch schon mal. Aber als erwachsener Mann angespuckt zu werden, und das Anspucken in den südlichen Ländern ist ja ein Zeichen größter Verachtung. Er lässt das mit sich geschehen. Die Bibel sagt weiter, sie schlagen ihn mit Fäusten. Sie schlagen ihn ins Angesicht. Und er unternimmt nichts dagegen. Er wehrt sich nicht. Still und stumm, sagt Jesaja 53, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Jetzt haben sie aber eine ungesetzliche Verhandlung gehabt und sie müssen ja das irgendwie noch offiziell machen. Rufen dann am ganz frühen Morgen offiziell das Synedrium zusammen, die obersten 70. Es sind die gleichen, die gerade vorher diese Verhandlung geführt haben. Da braucht man ja nicht mehr lange zu verhandeln. Das Urteil stand ja schon vorher fest. Lukas 22 ab Vers 66 redet davon. Und dann sagen sie natürlich offiziell jetzt, er ist des Todes schuldig, er soll sterben. Jetzt haben sie Juden ein Problem, sie sind ja besetzt durch die Römer, können das Todesurteil nicht vollstrecken. Also schicken sie den Jesus ganz früh am Karfreitagmorgen zu Pilatus. Lukas 23 ab Vers 1. Pilatus muss irgendwie schon vorbereitet gewesen sein, denn ganz am frühen Morgen war er schon bereit, um den Angeklagten Jesus zu empfangen. Und die Juden klagen den Herrn Jesus an mit Fragen, die er gar nicht beantwortet. Und der Pilatus kommt zum Ergebnis, ich finde keine Schuld an diesem Angeklagten. Er sagt, dieser Anklagte ist völlig schuldlos, aber er lässt ihn nicht frei. Merkwürdig, oder? Dass der Richter von der Unschuld des Angeklagten überzeugt ist und trotzdem ihn nicht freilässt. Irgendwie will er sich aus der Misere herauswinden. Und dann bekommt er mit, dass der Jesus Christus in Nazareth auferzogen worden war. Nazareth im oberen Teil, über das Herodes herrschte. Und dann sagt er sich, dann schicke ich eben Jesus zu Herodes. Er soll das Urteil abgeben. Und Herodes war zufällig, in Anführungsstrichen, auch gerade in Jerusalem. Der Jesus wird dann zu Herodes geführt, durch die Straßen Jerusalems. Herodes selbst hat sich gefreut, Jesus zu sehen. Er hat schon manches gehört und hoffte, ein Wunder von ihm zu sehen. Aber der Jesus, der antwortet überhaupt nichts. Der steht nur da und macht gar nichts. Die Soldaten des Herodes behandeln den Herrn Jesus geringschätzig, verspotten ihn. Herodes sagt sich, ich mache mir die Hände auch nicht schmutzig. Der geht wieder zurück zu Pilatus, der soll das Urteil abgeben. Und interessanterweise sagt die Bibel dann, Herodes und Pilatus aber wurden an demselben Tag Freunde miteinander. In der Feindschaft gegen Jesus vereinen sich ehemalige Feinde zu Freunden. Man hat einen gemeinsamen Feind, eben Jesus Christus. Jetzt muss Herodes doch handeln. Jetzt muss Pilatus doch handeln, Entschuldigung. Und Pilatus stellt wieder fest, ich finde keine Schuld an diesem Angeklagten. Zum zweiten Mal. Er holt dann einen Gefangenen, einen üblen Gesellen, Barabbas, und stellt den Jesus und Barabbas zur Wahl. Er fragt, wen soll ich freilassen? Und die Juden, aufgepeitscht durch ihre Führer, schreien, lass Barabbas frei, Jesus soll ans Kreuz. Und dann nimmt der Jesus, wird der Pilatus von Herrn Jesus Christus gegeißelt. Geißeln, das waren Stricke, an denen man vorne Knochenstücke befestigte, die über den blanken Rücken gezogen wurden. Psalm 129 sagt im Vorbild, Flüge haben auf meinem Rücken gepflügt, haben langgezogen ihre Furchen. Der Rücken des Herrn Jesus Christus sah aus wie ein frisch gepflügtes Feld. Furchtbare körperliche Schmerzen hat er erdulden müssen. Und wir fragen wieder, warum lässt du das mit dir geschehen? Du hast doch die Macht, sie alle zu vernichten. Und da würde er wieder die Antwort geben: Thomas, ich liebe dich. Ich will für dich mein Leben lassen. Ich will nicht frei ausgehen. Pilatus bastelt dann noch eine Dornenkrone. Und die Dornen in Israel sind noch größer, als die wir sie hier oben kennen. Die setzt man auf sein Haupt und nimmt einen Stab und haut mit diesem Stab noch auf diese Dornenkrone, damit sich die Dornen sehr tief in die Kopfhaut ritzen, maximale Schmerzen zufügen. Und Pilatus stellt noch einmal fest, ich finde doch keine Schuld an diesem Angeklagten, aber die Menge ist aufgepeitscht und aufgepeitschter als unter Goebbels. Und sie rufen, kreuzige ihn. Und dann spricht er das Todesurteil ans Kreuz mit diesem Jesus. Das Kreuz legen sie auf seine zerschundenen Schultern. Und er muss jetzt ein Stück des Weges tragen zu dieser Richtstätte Golgatha. Unterwegs nimmt man ihm dann das Kreuz ab. Simon von Kyrene trägt das Kreuz weiter bis nach Golgatha. Dort legt man das Kreuz auf die Erde und den Herrn Jesus daran und nagelt ihn an. Das waren keine feinen Nägel, wie wir sie hier oben kennen. Furchtbare Schmerzen muss der Jesus erduldet haben. Große körperliche Qualen. Dann richtet man das Kreuz auf und dann hängt er dort an diesem Kreuz. Und die Bibel sagt, die Menschen kamen zu einem Schauspiel zusammen. Sie haben ihn verhöhnt und verspottet. Der Prophet sagt im Alten Testament, der Hohn hat mein Herz gebrochen und ich bin ganz elend. Ich habe auf Mitleid gewartet und da war keins. Und auf Tröster und ich habe keine gefunden. So hängt er dort nackt. Das Einzige, was seine Nacktheit überdeckt, ist das Blut, das über seinen Körper fließt. Und man richtet zwei andere Kreuze auf, rechts und links, an denen Verbrecher hängen, Kapitalverbrecher. Sie werden genauso angenagelt wie der Jesus Christus. Es gibt für die Römer keinen Grund, da irgendwie anders zu handeln. Und jetzt sind wir in Lukas 23 wieder angelangt, wo die Botschaft dieser drei Kreuze zu uns kommt. Rechts und links beide Verbrecher. Zu Recht an diesem Kreuz. Und in der Mitte der eine völlig unschuldig. Und beide bekommen mit, dass der Jesus Christus jetzt für diese Menschen, die ihn an das Kreuz gebracht haben, betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Jesus Christus am Kreuz, der für die anderen Menschen betet, der sie nicht verflucht, der ihnen Liebe entgegenbringt, der an sie denkt. Und jetzt möchte ich gerne über das eine Kreuz zunächst nachdenken. Und ich sage einmal von mir aus gesehen auf der linken Seite, das berichtet jetzt die Bibel nicht, aber damit wir es gut unterscheiden können, über dieses eine Kreuz. An diesem einen Kreuz hängt ein Räuber, für uns heute übertragen, der ohne Jesus gelebt hat, der ohne Jesus gestorben ist und der die Ewigkeit ohne den Herrn Jesus Christus verbringt. Dieser eine hat eine ganz schreckliche Botschaft für uns. Er sagt uns in Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Der hat die schreckliche Botschaft, wenn du in deinem Leben nicht dein Leben dem Herrn Jesus übergibst und nicht um Vergebung deiner Sünden weißt, dann wirst du in das Gericht Gottes kommen. Die Bibel berichtet in der Offenbarung 20, wie das sein wird, wenn solche Menschen vor dem großen weißen Thron erscheinen werden und dann ihr Leben noch einmal Revue passieren lassen müssen. Ich lese vor aus Offenbarung 20 ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades, das Totenreich, gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der große weiße Thron spricht von Reinheit. Und weißt du, wer auf diesem Thron sitzt? Es ist niemand anderes, als der vor 2000 Jahren für dich am Kreuz gehangen hat, der Jesus Christus. Die Bibel sagt, Johannes 5, dass Gott das ganze Gericht seinem Sohn Jesus Christus übergeben hat. Er ist der Weltenrichter. Er sitzt auf diesem Thron. Und wenn du in deinem Leben nicht zu dem Herrn Jesus gekommen bist, mit den Sünden deines Lebens, im Vertrauen auf ihn und ihn in dein Leben aufgenommen hast, dann wirst du vor diesem großen weißen Thron erscheinen müssen. Und dann läuft der Film deines Lebens ab. Alles, was du in deinem Leben getan hast, kommt noch einmal ans Vorschein. Die Bibel sagt, alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hebräer 4, Vers 13. Wenn der Film meines Lebens heute Morgen hier vorne ablaufen würde, meine ganzen schlechten Gedanken hinzu, ja nicht nur meine Taten, ich würde noch keine Minute abwarten, würde ich rufen, halt, stopp, mach aus. Aber da kannst du nicht rufen vor diesem großen weißen Thron, er läuft weiter. Die Bibel sagt, dann wirst du auf 1000 Fragen keine Antwort geben können. Und dann wird das endgültige Urteil gesprochen. Endgültig in die Hölle. Dieser Mann hat eine schreckliche Botschaft, nicht wahr? Dieser eine auf der linken Seite. Es ist eine furchtbare Botschaft, aber es ist eine Botschaft, die uns aufrütteln möchte. Ich will nicht einfach billig Angst machen, ja? Darum geht mir es gar nicht, aber ich möchte die Realität aufzeigen. Dieser Mann sagt dir, wenn du dich nicht bekehrst, wie die Bibel sagt, wenn du nicht umkehrst zu dem Herrn Jesus und im Vertrauen auf ihn, ihn aufnimmst in dein Leben, dann wirst du das erleben. Ob du willst oder nicht, da wirst du gar nicht nachgefragt. Du wirst auch auferstehen, so wenig wie du gefragt wurdest, ob du geboren werden wolltest, so wenig wirst du gefragt, ob du nach dem Tod weiterleben willst. Du wirst es einfach. Du hast gar keine Wahl. Der Mann hat eine schreckliche Botschaft. Für ewig verloren. Und die Bibel meint tatsächlich mit dem Wort ewig ohne Ende. 2. Thessalonicher 1, Vers 9 sagt die Bibel, die Strafe erleiden werden ewiges Verderben. Dann hast du keine zweite Chance mehr. Es ist wirklich eine furchtbare Botschaft. Wir wollen schnell die Augen von diesem Mann abwenden zu dem anderen. Auf der anderen Seite, rechts von dem Kreuz des Herrn Jesus für uns heute übertragen. Dieser Mann hat auch eine Botschaft. Zu Anfang, als er dort am Kreuz hängt, hat er auch über den Mann in der Mitte gelästert. So sagt es die Bibel. Auf einmal muss ihm was aufgegangen sein. Und wir wollen auch seine Botschaft ein bisschen ernst nehmen. Nein, nicht ein bisschen, richtig ernst nehmen, damit wir die richtige Schlussfolgerung ziehen. Dieser Mann, der sagt zu dem anderen, auch du fürchtest Gott nicht. Der Mann, der redet auf einmal über Gottesfurcht. Gottesfurcht meint heilige Ehrfurcht vor Gott und sie führt zur Sündenerkenntnis. Sie wirkliche Gottesfurcht führt mich dazu, mein Leben mal so zu sehen, wie Gott mein Leben sieht. Nicht als brave Hausfrau, als angenehmer Zeitgenosse, als guter Nachbar, sondern wie Gott dein Leben sieht. Und Gott sagt zu deinem Leben, du bist ein Sünder. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 3, 23. Da kam eine Frau mal zu einem Seelsorger und der Seelsorger, der las ihr Römer 3, 23 vor. Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und die Frau, die nickt ganz kräftig. Da fragt der Seelsorger, ja stimmt das denn? Ja natürlich stimmt das, ist doch Bibelwort. Dann sagt der Seelsorger zu der Frau, dann bekenn doch mal deine Sünden. Was schreit die Frau auf? Wer hat ihnen von mir erzählt? Ich bin doch eine anständige Frau. Seht ihr, man kann ganz leicht sagen, wir sind allzumal Sünder, wie Luther übersetzt. Aber hast du schon mal gesagt, ich bin ein Sünder? Darauf kommt es an. Nicht auf das Wir. Und wenn du jetzt meinst, ich bin doch gar nicht so schlecht, dann habe ich auch eine schreckliche Botschaft für dich. Im Markus-Evangelium Kapitel 2 sagt der Jesus Christus einmal, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu rufen. Wenn du meinst, mein Leben ist doch gut, nach dem Motto, ich tue Recht und scheue niemand, das kennen wir übrigens auch, ja? Aber meine kleine Randbemerkung zu diesem Satz, ich tue Recht und scheue niemand, den höre ich nicht von jungen Leuten, den höre ich nur von alten Leuten. Da meine ich manchmal, die sind alle schon senil geworden, ja? Wer so redet, hat irgendwie seine ganze Kindheit vergessen, oder? Ich tue Recht, das heißt doch, das, was gerecht ist vor Gott, ist dein Leben wirklich gerecht vor Gott? Ja, wenn du das wirklich ernsthaft behauptest, dann muss ich sagen, du leidest irgendwie an Gedächtnisschwund. Das geht nicht anders. Oder glaubst du, weil du die Kirchenorgel gespielt hast, deswegen bist du jetzt gerecht vor Gott? Hat mir ein Mann mal gesagt. Er hätte 40 Jahre die Kirchenorgel gespielt, damit müsse Gott doch zufrieden sein. Und wenn Gott nicht damit zufrieden wäre, dann wäre er ein Kleinigkeitskrämer. Schrecklich, oder? Völlig falsche Vorstellungen von Gott. Eine einzige Sünde war das Thema gestern Abend auch, trennt mich von Gott. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Deswegen noch einmal, Gottesfurcht meint heilige Ehrfurcht vor Gott und dann sehe ich mein Leben mal so, wie Gott mich sieht und sagt, jawohl Gott, dein Urteil stimmt, ich bin tatsächlich ein elender, dreckiger Sack. Ich bin Sünder und nicht gut. Er hat über sein Leben nachgedacht und über Gottesfurcht und er sagt, wir hängen hier zurecht, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Der Lohn der Sünde ist der Tod, zeitlicher und ewiger Tod, meint die Bibel, Römer 6, Vers 23. Also, was wir für unsere Taten verdienen, ist ewig getrennt von Gott. Das ist Gottes Urteil. Darüber hat er nachgedacht. Was sind das eigentlich für Taten? Taten, das sind die Wege, die wir gegangen sind, ja? Zu irgendwelchen Orten, wo wir nicht besser hingegangen wären. Vielleicht zu einer Abtreibungsklinik, zu einem Wahrsager oder auch ganz einfach irgendwo, wo man über Gott lästert, wo man genau weiß, da hättest du nicht hingehen sollen. Taten, das sind die Dinge, die wir mit unseren Händen tun. Mit unseren Händen einen Brief schreiben, anklagen, böse Briefe, falsche Steuererklärungen mit den Händen ausfüllen am PC, vielleicht sogar noch irgendwelche Leute misshandeln, es soll ja Männer geben, die ihre Frauen sogar schlagen. Das sind die Taten mit unseren Händen, Taten, das sind unsere Worte, die wir sagen, böse Worte zueinander, Lügenworte. Taten, das sind unsere Gedanken, die wir im Kopf hegen. Hassgedanken übereinander, keine guten, angenehmen Gedanken. Das sind unsere Taten. Und was haben wir dafür verdient? Noch einmal, Römer 6, 23, dafür haben wir nicht mehr, nicht weniger als den Tod verdient. Die Trennung von Gott. Darüber hat dieser Mann nachgedacht. Und jetzt geht er weiter. Er denkt auch über den Mann in der Mitte nach. Er bleibt nicht bei sich stehen. Er sagt, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Er denkt über den Herrn Jesus Christus nach. Was hat er denn stattdessen getan? Er hat viele gesund gemacht. Blinde konnten wieder sehen, Lahme wieder gehen, Stumme reden und Taube wieder hören. Er hat Leprakranke geheilt, vor denen allen anderen Angst hatten, sie würden sich anstecken. Er hat nur Gutes getan. Die Bibel sagt einmal im Apostelgeschichte 10, Petrus wieder, dieser Mann, der mit dem Herrn Jesus 3 Jahre durch Israel gezogen ist. Dieser ging umher, wohltuend und heilend, alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Das hat Jesus getan. Er hat sich um die Menschen gekümmert. Für ihn war keiner zu schlecht. Er hat in Johannes 4 mit einer Frau gesprochen, die 5 Männer gehabt hatte und mit dem 6. einfach in wilder Ehe zusammenlebte. Er hat keinen Bogen um sie gemacht. Er hat aber auch mit den ganz frommen Leuten gesprochen. Ein Kapitel vorher, Johannes 3, kommt ein Theologe zu ihm und auch mit ihm redet er. Ja, für ihn gilt jeder Mann. Für ihn ist jeder wichtig, jede Frau. Darüber hat er nachgedacht. Und was hat dieser Mann jetzt nicht gemacht? Dieser Mann spricht zu uns, dass er sich selbst nicht retten konnte. Er hängt ja buchstäblich angenagelt dort am Kreuz. Selbstrettung geht nicht. Der Mann hat auch dir die Botschaft, du kannst dich selbst nicht retten. Das ist der große Unterschied zu jeder Religion, auch zur christlichen Religion. Die christliche Religion sagt dir, du bist doch getauft. Als ob du mit der Taufe Gotteskind geworden bist. Ich bin da ganz deutlich, das ist eine ganz gewaltige Irrlehre. Mit der Taufe wirst du kein Gotteskind. Mit der Taufe gehst du ewig verloren, wenn du nur auf die Taufe vertraust. Die Taufe hat für den Himmel 0 Bedeutung. Ich finde das so schrecklich, wenn dann an den Gräbern gesagt wird, der war ja getauft und deswegen ein Teil des Leibes Christi. Das ist eine völlig falsche Lehre. Kennt die Bibel überhaupt nicht. Ich bin da deswegen so deutlich, damit niemand darauf sein Vertrauen setzt, denn damit gehst du verloren. Das ist christliche Religion. Und sie sagt dir dann auch, ja, bist du konfirmiert oder komm, an der Kommunion teilgenommen, christlich geheiratet und dann bist du nachher noch christlich beerdigt. Ja, wunderbar, oder? Da kam ein Mann einmal zu Professor Dr. Werner Gitt und sagte zu ihm, er sei Pfarrchrist. Nun, Dr. Gitt ist ein interessierter Mensch und er sagt, was ist denn das für ein Christ, ein Pfarrchrist? Ja, sagt dieser Mann, ich bin als Baby in die Kirche gefahren, ich bin bei der Hochzeit in die Kirche gefahren und dann werde ich nachher bei der Beerdigung nochmal zur Kirche gefahren. Und dann sagt Dr. Gitt da drauf, dann fehlt die 4. Fahrt. Das ist die Höllenfahrt, die kommt hinten drauf. Das ist christliche Religion, ja? Sie unterscheidet sich nicht von der anderen Religion, auch nicht von dem muslimischen Glauben. Denn der muss auch tun, da musst du 5-mal am Tag beten, musst eine Mekka-Reise machen und so weiter. Alles tun. Und christliche Botschaft ist, wir kommen gleich nochmal dazu, der Jesus Christus hat alles getan. Dass du nichts mehr tun musst, außer Schuld bekennen, glauben. Aber sonst keine Taten, keine Werke aufweisen. Also, er konnte sich selbst nicht retten, er war nicht getauft, er war nicht konfirmiert, er war kein Mitglied einer Kirche oder Freikirche. Und jetzt hör gut zu, er rief auch nicht die Mutter Jesu an, denn Maria stand vor dem Kreuz, die stand dabei. Er hat nicht gesagt, Mutter Gottes und was auch immer, den Ausdruck kennt die Bibel übrigens auch gar nicht. Gott hat keine Mutter, ja? Jesus hat eine Mutter. Der Mensch, Jesus Christus, hat eine Mutter. Das Gebet zu Maria, das dringt nur bis zur Decke. Maria ist tot. nützt dir überhaupt nichts. Dieser Mann, der rief auch keine Heiligen an, denn zumindest der heilige Johannes stand auch vor dem Kreuz. Die Heiligen sind genauso tot. Die Gebete gehen nur bis zur Decke und kein Millimeter dadurch. Die kommen nicht oben an. Dieser Mann, der hat auch keinem Priester seine Sünden bekannt. Es standen sehr viele Theologen da. Die Beichte nimmt dir keine Schuld ab vor Gott. Nützt dir überhaupt nichts, beruhigt dein Gewissen vielleicht, aber entlastet es nicht. Die Schuld ist weiter da, nur du meinst dann, es ist alles besser. Nein, es ist nichts besser. Es wird dir eingeredet, aber nichts ist gut. Dieser Mann war ein sterbender Mann und hatte keine zweite Chance mehr. Wir merken, er hat eine gewaltige Botschaft für uns heute, oder? Er war ein sterbender Mann, hatte keine zweite Chance mehr. Der Mose betet im Psalm 90, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Wer von euch weiß mit hundertprozentiger Sicherheit, dass er gleich gesund nach Hause kommt? Keiner, oder? Keiner. Dieser Mann hatte keine zweite Chance mehr. Ich weiß nicht, ob du morgen nochmal eine Chance hast, diese Entscheidung zu treffen, dich heute zu bekehren und den Herrn Jesus in dein Leben aufzunehmen. Ich weiß das nicht. In Schweden gab es eine Evangelisation und am Ende blieb ein junger Mann zurück und sprach noch mit dem Prediger. Nielsen hieß er. Er war angesprochen und wusste, ich solle heute Abend die Entscheidung treffen, aber er trifft sie nicht und geht nach Hause. In der nächsten Woche bekommt der Prediger einen Anruf, er möge doch ins Krankenhaus kommen, da liegt Nielsen. Und er geht ins Krankenhaus und möchte mit Nielsen beten, irgendwie geht's nicht. Und dann sagt Nielsen, ich habe sie nicht rufen lassen, um mit mir zu beten, sondern damit sie meine Freunde warnen. Meine Stunde war am 14.07.2019, wir uns von heute übertragen. Und dann ist Nielsen einige Tage später mit den Worten gestorben, verloren, verloren. Er hat die Chance seines Lebens nicht ergriffen. Die war damals, als er mit dem Prediger sprach und wusste, jetzt soll ich die Entscheidung treffen. Und er hat sie nicht getroffen. Dieser Mann hat eine ernste Botschaft, eben keine zweite Chance mehr. Es geht nicht darum, aufzuschieben, sondern heute die Entscheidung zu treffen. In der Bibel gibt es zwei Männer in der Apostelgeschichte. Der eine sagt zu dem größten Missionar, zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Luther übersetzt, glaube ich, es fehlt nicht viel, und du überredest mich, ein Christ zu werden. Aber wenn du dann nicht die Entscheidung triffst, dann fehlt alles. Und ein anderer, der sagt, wenn ich aber gelegene Zeit habe, dann will ich dich nochmal rufen und dann mit dir die Sache bereden. Und die Bibel berichtet nicht davon, dass nochmal die gelegene Zeit kam. Er hat die Chance seines Lebens verspielt. Was macht dieser Mann stattdessen? Dieser Mann auf der rechten Seite, der sagt zu dem Herrn Jesus, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Der sagt damit zunächst, wir empfangen, was unsere Taten wert sind, haben wir darüber nachgedacht, also ich bin verloren, ich bin ein Sünder. Er bekennt seine Schuld. Und zweitens setzt er sein Vertrauen auf den Herrn Jesus. Ich möchte sagen, mit beiden Händen, obwohl sie angenagelt sind, fasst er zu und sagt, Herr Jesus, auf dich vertraue ich jetzt, das heißt Glauben. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, bekommt ein Mann gesagt, der fragt, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, vertraue dein Leben dem Herrn Jesus an. Vertrau darauf für uns heute, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und deine Schuld bezahlt hat. Also Sünden bekennen, darauf vertrauen, dass der Jesus tatsächlich für mich gestorben ist. Ihm das sagen, Herr Jesus, ich glaube jetzt, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, meine Schuld bezahlt hast. Und dann darf man weiterbeten, wie Johannes 1 das sagt, den Jesus in sein Leben aufnehmen. Herr Jesus, jetzt öffne ich dir mein Herz, komm in mein Leben und es soll dein sein. Diese Entscheidung hat dieser Mann getroffen. Gedenke meiner, und er erkennt die Herrschaft an. Er gibt damit zum Ausdruck, er ist jetzt der Herr in meinem Leben. Nicht nur eine Randfigur. Der Heiland, der Herr, der Retter. Auf ihn vertraut er. Und dann bekommt dieser Mann die Zusage, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das bedeutet, der Jesus hat ihm alle Schuld vergeben. Er hat ihn angenommen. So nimmt er auch heute noch jeden Menschen an, der mit der Schuld seines Lebens zu ihm kommt, auf ihn vertraut und ihn aufnimmt. Ganz persönlich, Herr, sei jetzt mein Heiland, mein Retter, mein Herr. Da war ein Schiff auf hoher See und der Kapitän wird sterbenskrank. Bisher hat er sich nie über Gott positiv geäußert, wenn dann höchstens gespottet. Und jetzt geht sein Sterben. Und er ruft nach einem, der eine Bibel hat. Und der Schiffsjunge, den man bisher belächelt hat, der hat eine Bibel dabei und er wird gebeten, zum Kapitän zu kommen. Und er nimmt die Bibel mit und sagt, Kapitän, Sie haben mir gesagt, ich soll zu dir mit der Bibel kommen. Ja, sagt der Kapitän, lies mir aus der Bibel vor. Es geht ans Sterben. Und dann liest der Junge aus Jesaja 53 vor. Ich möchte Ihnen auch empfehlen, das Kapitel einmal zu lesen. Da gibt es einen Vers, der heißt, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Und dann sagt der Schiffsjunge Kapitän, darf ich denn mal so lesen, wie meine Mutter gelesen hätte? Ja, Junge, dann lies mal so vor. Und dann las der Junge vor, die Strafe zu des Kapitäns Frieden lag auf Jesus Christus. Und durch Jesu Christi Striemen ist dem Kapitän heil geworden. Dann sagte der Kapitän, Junge, geh mal raus, ich muss drüber nachdenken. Nach einer Stunde ließ er den Jungen wieder zu sich rufen und sagt, Junge, jetzt kann ich sagen, die Strafe zu meinem Frieden lag auf Jesus Christus. Da hat er seine Schuld Jesus bekannt und ihn in sein Leben aufgenommen. So wie dieser Mann hier am Kreuz diese Entscheidung getroffen hat. Hast du sie auch schon getroffen? Wenn nicht, warum zögerst du? Was hindert dich, diese Entscheidung jetzt, heute zu treffen? Dein Stolz, leg ihn ab. Du gehst mit deinem Stolz verloren, nützt dir doch gar nichts. Deine Menschenfurcht, leg sie ab. Und sag, ist egal, was die anderen drängen, Hauptsache ich bin gerettet. Es geht doch um die Ewigkeit. Was sind die paar Jahre auf dieser Erde im Vergleich zur Ewigkeit? Gar nichts. Selbst wenn du ab sofort nur Spott erdulden müsstest und wirst du nicht, ist es nichts im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit im Himmel. Das steht zur Wahl. Der eine hat die Botschaft verloren. Der andere hat die Botschaft gerettet. Und der Mann in der Mitte hat die Botschaft, ich bin dein Retter. Ich will dein Retter sein. Denn er ist gestorben mit den Worten, es ist vollbracht. Das kann man auch übersetzen, es ist getan. Wir haben eben darüber nachgedacht, dass Religion vom Tun immer lebt. Ja, da muss man etwas tun. Und jetzt kommt die Botschaft vom Kreuz, es ist getan. Ich habe alles für dich getan. bring mir doch nur deine Sünden. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und die Bibel sagt, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Hier, wenn du heute diese Entscheidung triffst, ist dein ganzes altes Leben weg. Vor Gott weg. Deine ganze Schuld ist weg. Wenn du heute diese Entscheidung triffst und nächste Woche noch einmal denkst, ja, vor 10 Jahren habe ich aber das und das gemacht, die Schuld ist weg vor Gott, brauchst du bei ihm gar nicht mehr zu erwähnen. Alles ist weg. Ein völlig neues Leben, das sagt die Bibel. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5. Für den größten Sünder gibt es dieses Angebot. Und für den kleinsten Sünder, denn er muss auch gerettet werden. ...1912 ging die Titanic unter. Und dann hat man in Liverpool an der Reederei zwei große Tafeln angebracht. Auf der einen schrieb man darüber, lost, verloren. Und auf die andere Tafel, saved, gerettet. Und da wurden die Namen sämtlicher Besatzungsmitglieder und Passagiere auf eine der beiden Tafeln geschrieben. Auf welcher Tafel steht dein Name? In dem Moment, wo du deine Sünden bekennst, dein Vertrauen auf den Herrn Jesus setzt und ihn ganz bewusst als deinen Retter und Herrn aufnimmst, wird dein Name auf der Tafel saved, gerettet, geschrieben. Oder wie ich eben gelesen habe in Offenbarung 20, in das Buch des Lebens eingeschrieben. Heute kann der Name noch von dieser Tafel lost, verloren, ausgewischt werden und da eingetragen werden. Ich weiß, mein Name steht im Buch des Lebens. Ich bin gerettet. Nicht, weil ich ein guter Kerl bin, bin ich nämlich nicht. Aber weil Jesus mein Retter geworden ist. Deswegen weiß ich das. Und das wünsche ich jedem von euch, dass ihr mit dieser Sicherheit nach Hause nachher geht. Mein Name steht dort. Und wenn du Zweifel hast, dann sage ich lieber zweimal bekehrt als gar nicht bekehrt, ja? Dann mach's nochmal, wenn du dir echt im Zweifel bist. Kinder haben das oft so, ja. Ich habe mich auch als Kind bestimmt 3-4 Mal bekehrt, wo die erste Bekehrung war richtig, aber egal. Ich hatte immer Angst, habe mich richtig gemacht. Doch, das reicht, dann bist du eingetragen dort. Dieser Mann in der Mitte, der ruft dir heute noch zu. Komm doch her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dir Ruhe geben. Ich will dein Leben neu machen. Ich will dir Frieden mit Gott schenken. Ich will dich zum Kind Gottes machen. Ich will, dass du einmal bei mir im Himmel bist. Willst du da nicht Ja sagen? Auf dem letzten Blatt der Bibel, so quasi als letzte Botschaft an uns Menschen, sagt die Bibel, wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst, kostenlos. Wer will? Da gibt es Leute, die sagen, ich kann nicht glauben. Den gebe ich immer zur Antwort, das stimmt nicht. Du willst nicht. Der Stolz ist ein großer Hinderungsgrund, weil man sich mal als schuldig vor Gott erkennen muss, als Sünder zu ihm kommen muss, ja? Nicht zu gleicher Augenhöhe, sondern demütig als Sünder. Und das hindert oft. Aber ich wünsche dir heute, dass du deinen Stolz überwindest, auch deine Menschenfurcht oder was dich sonst noch hält. Und komm zu dem Heiland. Komm noch heute. Damit möchte ich schließen. Wir möchten noch beten, steht ihr vielleicht dazu nochmal auf. Ihr könnt auch die Zeit jetzt nutzen, ganz persönlich für euch alleine leise zu beten, um diese Entscheidung zu treffen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du dieser Retter für uns verlorene Menschen geworden bist. Dass du dort gestorben bist, um uns Heil und Leben zu geben. Herr, bitte gib, dass niemand nach Hause geht und die vielleicht die Entscheidung nicht trifft, um dann für ewig verloren zu sein. Herr, geh mit jedem mit, wirke du weiter, dass jeder diese Entscheidung trifft, sich retten lässt, um zu wissen, ich bin gerettet und in Sicherheit. Segne dazu dein Wort auch heute Morgen. Amen. Nimm bitte nochmal Platz. Wir hören gleich noch ein Chorlied und anschließend wird eine offizielle Verabschiedung sein. Ich möchte es schon mal von hier vorne machen, wenn ich nicht jedem dann auf Wiedersehen per Handschlag geben, sondern von hier vorne. Bin auch gerne bereit, natürlich Gespräche zu führen, das Fragen zu beantworten, den Weg noch einmal zu zeigen. Es liegt mir wirklich daran, euch alle wiederzusehen. In diesem Sinn möchte ich euch ein herzliches Auf Wiedersehen zurufen. Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Spätestens im Himmel sieht man sich wieder. Und es wäre schön, wenn wir uns alle doch wiedersehen im Himmel. Dazu brauchst du den Retter, den Herrn Jesus Christus. Nimm ihn in dein Leben auf. Ich darf dann den Chor, halt, ein Buch möchte ich auch heute vom Büchertisch besonders empfehlen. Gerade am Ausgang dieser Büchertisch, der ist kostenlos, alle, was dort ausgelegt ist. Und ein Buch ist Jesus ist der Weg von Wilfried Block. Er hat mehrere Themen in seinem Buch behandelt. Ein Thema Vergebung, das zentrale Problem, das ist so das Thema von heute auch geworden. Könntest gerne noch manches nochmal nachlesen. Nehmt das Buch auch gerne mit, kann man auch weitergeben. Ich habe nur vorne meine Anschrift reingeschrieben. Das solltet ihr einfach dabei wissen. Dann darf ich jetzt den Chor doch bitten, nach vorne zu kommen. Das eine Lied nochmal zu singen, das ist unsere Botschaft. Das ist, was uns hält. Das ist, was uns Kraft gibt, wenn alles bricht.